So, liebe Kinder, ihr dürft in den Kindergottesdienst, bis auf die Gummibärchen, die dürfen natürlich auch hoch mit ihren Eltern. Ja, wie gesagt, es geht um den Heiligen Geist und vor der Predigt möchte ich etwas aus der Apostelgeschichte vorlesen. Das sind Auszüge aus Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 41. Also nicht der fortlaufende Text, sondern eben Ausschnitte. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu: Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es: In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Ganz Israel soll wissen: Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte, und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Amen.
Ich bete vor der Predigt. Vater, danke für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen als Gemeinde. Wir danken dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Wir danken dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist in diese Welt gesandt hast. Wir danken dir für die Geschichte, die wir gerade hören durften, wie das passiert ist. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Herz heute Morgen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen offen sein, möchten dich bitten, dass du redest, dass du hineinredest in unser Leben, wollen dir das Recht dazu geben. Und wir sind gespannt, was du für uns auf dem Herzen hast. Amen. Was ist das Eigentliche an Pfingsten? Ist es diese Bewegung, die losgeht mit Pfingsten? In Kapitel 1 von Apostelgeschichte lesen wir davon, dass 120 Freunde von Jesus zusammen waren. Und dann geht Petrus raus und predigt. Und am Ende sind 3000 Leute mehr dabei. Ist es diese Bewegung, diese Mega-Church, die entsteht? Oder sind es die Phänomene, die in dem Text berichtet sind, das Brausen, das Feuer, das vom Himmel kommt, dieses Sprachenwunder, Petrus predigt und auf einmal hören alle Leute, egal aus welchem Land sie kommen, in ihrer eigenen Sprache das, was Petrus ihnen auszurichten hat. Das Eigentliche an Pfingsten ist das, was hinter diesem allem steht. Das ist der Heilige Geist, der in die Welt hineinkommt. Das ist Gott selbst, der im Heiligen Geist in die Welt hineinkommt. Und deshalb wünsche ich euch allen von Herzen fröhliche Pfingsten. Wie gut, ja, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Und ich finde, das ist so ein bisschen chronisch unterfeiert, dieses Fest. Also an Weihnachten, da stellen wir den Baum auf, da haben wir den Braten schon vorbereitet für nach dem Gottesdienst. Da gibt's Geschenke. Ich weiß nicht, ob es heute Geschenke gab für irgendwen. Also für mich noch nicht. Büchertisch gibt's heute auch nicht. Keine Chance mehr, irgendwas zu besorgen. Aber vielleicht macht ihr heute Mittag mal ein feines Fläschlein auf und stoßt an auf das Kommen des Heiligen Geistes. Wir haben Grund zu feiern, weil der Heilige Geist in die Welt gekommen ist. Gott selbst kommt im Heiligen Geist in diese Welt, kommt uns ganz nah. In Johannes 4, 24 sagt Jesus, Gott ist Geist. Das bedeutet, dass dieser Heilige Geist nicht irgendwie so ein Zusatz zu Gott ist, irgend so ein Add-on, dass der Heilige Geist und der Vater vielleicht da oben standen und dachten, wir machen mal eine Flasche Geist auf. Nein, es ist Gott selbst. Gott ist Geist. Nicht irgendwas Zusätzliches. Gott ist Geist. Und damit haben wir es mit einem Gott zu tun, der uns auf drei Arten und Weisen begegnet. Er begegnet uns als Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ich weiß nicht, was so dein Favorit ist von diesen drei Seiten, mit denen Gott uns begegnet. Ob das Gott der Vater ist oder Gott der Sohn. Jesus Christus, das ist ja oft ein Bild oder eine Vorstellung, die uns hilft, weil Gott leibhaftig uns gegenübertritt, weil Gott Person geworden ist, was zum Greifen. Wir können sehen und an dem, wie Jesus ist, wie er handelt, gibt Gott uns ein Bild davon, wie er ist. Das ist ganz konkret. Aber für manche Leute ist es auch eine schwierige Vorstellung, dass gerade diese historische Person, die 33 Jahre auf dieser Erde gewesen ist, ausgerechnet Gottes Sohn sein soll. Da sind Fragen dran gerichtet. Die Vorstellung vom Heiligen Geist hingegen, glaube ich, dass sie uns eine ganz gute Möglichkeit gibt, auch mit anderen Leuten über Gott ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, wenn du dich unterhältst mit Freunden, mit Arbeitskollegen oder so über deinen Glauben und ihr redet mal drüber, wie die sich Gott vorstellen, dann kommt ganz oft so, ja, also ich glaube schon, dass da irgendwo Gott ist. Und dieser Gott, der wirkt irgendwie wie so eine Kraft oder so eine Energie in dieser Welt, steht für das Gute. Und ich finde, es ist nicht so weit weg vom Heiligen Geist. Von dem, wie wir uns den Heiligen Geist vorstellen. Über den Geist ist in der Bibel gesagt, dass er eine Dynamis ist, eine Kraft Gottes. Und das ist ja nicht so weit weg davon, von der Energie, von etwas, mit dem Gott eben mitten in diese Welt hineinwirkt. Das ist etwas, wo wir anknüpfen können bei einer Gottesvorstellung, die ganz verbreitet ist bei den Menschen um uns herum. In Johannes 14, 16, Vers 5 bis 7, sagt Jesus noch einmal etwas über den Heiligen Geist. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Hier spricht Jesus von seiner Himmelfahrt. Das haben wir vor gut einer Woche gehabt. Christi Himmelfahrt, wo Jesus Christus zu seinem Vater im Himmel zurückkehrt. Auch wieder so ein bisschen abgefahrenes Fest. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, dass Jesus Christus zu seinem Vater zurückkehrt. So ein paar merkwürdige Feste haben wir schon als Christen, die wir da feiern. Aber hier spricht Jesus davon, dass er gehen wird. Und er sagt, es ist gut für uns, dass er geht. Manchmal denke ich, boah, es wäre doch gut, wenn er noch da wäre, oder? Manchmal denkt man, dass das wäre doch irgendwie so einfacher für uns im Glauben, wenn wir mit Jesus noch hier so ganz greifbar und konkret unterwegs sein können. Aber Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich lasse euch nicht allein. Ich werde euch meinen Helfer senden, diesen Geist Gottes, der kommt in die Welt. Und ihr könnt euch darüber freuen, dass er kommt. Unterm Strich können wir festhalten, erstmal der Heilige Geist ist die Art und Weise, wie Gott in seiner Fülle heute und hier bei uns ist. Im Heiligen Geist ist er anwesend, ist er da, wirkt er unter uns und kommt uns ganz, ganz nah, so nah, wie Gott vorher Menschen noch nie gekommen ist. Wie nah Gott uns kommt durch den Heiligen Geist, wird schon im Alten Testament angekündigt. Und ich möchte etwas pfingstlich untypisch vielleicht mit euch einen Text aus dem Alten Testament anschauen, aus Hesekiel 36. Und darin werdet ihr etwas versteckt die Jahreslosung entdecken. Und die hatten wir noch gar nicht im Gottesdienst, deshalb nehmen wir die heute. Und das ist ein absoluter Pfingsttext. Wir werden dem nachspüren, was Pfingsten für uns bedeutet und schauen uns Hesekiel 36 gemeinsam an. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Völkern entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Vers 26 ist die Jahreslosung 2017. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann habt ihr schon gemerkt, das ist jetzt eigentlich gar nicht so eine kuschelige, intime, nahe Situation, wo es irgendwie so ganz gut ist zwischen Gott und seinem Volk. Es ist das sechste Jahrhundert vor Christus und das Volk Gottes Israel liegt am Boden. Es ist verschleppt worden ins Exil nach Babylon. Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört und damit war die Nähe Gottes auch weggenommen. Sie waren weit weg von diesem Land, was Gott ihnen geschenkt hatte, waren weit weg von diesem Tempel und der Tempel war kaputt. Und damals war die Vorstellung, wenn Gott nah ist, dann ist er uns nah an diesem Tempel. Und so sind sie hoffnungslos und resigniert, verzweifelt, haben viele Fragen. Sie haben jetzt die Konsequenz zu spüren bekommen, dass sie über Jahrhunderte hinweg Gott und das, was ihm wichtig gewesen ist, ignoriert haben. Und sie fragen sich, ist das jetzt endgültig? Ist das das Ende? Ist es vorbei? Gibt es nochmal was Neues? Gibt es eine Chance auf einen Neuanfang? Wird sich daran nochmal etwas verändern? Und wenn du diese Fragen hörst, dann fallen dir vielleicht Situationen ein, in denen du selber diese Fragen im Herzen trägst. Gibt es nochmal einen Neuanfang? Wird sich da nochmal was verändern? Vielleicht bist du müde geworden an deiner Gemeinde. Vielleicht bist du müde geworden an einer Beziehung, an einer Partnerschaft, an einer Ehe, an einer Freundschaft. Vielleicht bist du in einer Sackgasse gelandet beruflich. Oder vielleicht fühlt es sich für dich auch gerade fern an in der Beziehung zu Gott. Vielleicht sind da Fragen über das, was gerade in deinem Leben passiert und du bringst es nicht zusammen mit dem Gott, der da ist. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass du dich entfernt hast. Hast das nicht so ernst genommen, bist einfach gegangen. Dir war wichtiger, was du denkst und was Gott für dein Leben möchte, hast du vielleicht schon länger nicht mehr nachgefragt. Und in solchen Situationen kennen wir diese Fragen. Wird es nochmal neu? Gibt es eine Chance auf einen Neuanfang? Wird sich daran nochmal was verändern oder bleibt das jetzt so? Hesekiel darf dem Volk Gottes gute Nachrichten ausrichten. Er darf dem Volk Gottes sagen, in Gottes Auftrag, ich werde handeln. In diesem Text ist 8-mal davon die Rede, dass Gott handeln will. Das ist so eine richtig starke Willensbekundung, wo er sagt, ja, ich will das auf jeden Fall. Ich will an diesem Volk handeln. Egal was gewesen ist, ich greife jetzt ein. Ich will euch herausholen. Ich will euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch einen Geist geben. Ich möchte, dass ihr mein Volk seid. Gott sagt, ich werde an euch handeln. Und ich finde es richtig gut, Ich freue mich darüber, dass Gott so handelt. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung davon, wenn sich Dinge mal verändern sollen, dann sollen sich vielleicht erstmal die anderen verändern, die um mich herum. Das wäre nett. Wenn die mal anders ticken, dann gibt es vielleicht auch eine Chance, dass Dinge mal neu werden. Aber da setzt Gott nicht an. Oder man denkt darüber nach, wenn sich die Umstände mal verändern würden. Wenn ich mal ganz woanders wäre, wenn ich einen anderen Job hätte, wenn irgendwie auf einmal Reichtum da wäre oder was auch immer, wenn das mal käme, dann gibt es die Chance, dass Dinge neu werden. Aber auch da setzt Gott nicht an. Gott setzt bei dir an. Er sagt, ich schenke dir ein neues Herz und ich schenke dir einen neuen Geist. Den lege ich in dich. Gott macht dich neu. Und was das auch bedeutet, heißt, du musst das nicht aus eigener Kraft schaffen. Mann, ist das gut. Wie oft hört man heute, du musst dich neu erfinden. Oder du hast dein Leben selber in der Hand, mach was draus. Also geh zu einer Castingshow und werd berühmt. Oder mach irgendwas mit dem, was dir gegeben ist. Heute gilt, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du hast es in der Hand, dein Lebensweg. Du bist dafür verantwortlich, was daraus wird. Und wenn du scheiterst, bist du verantwortlich. Und wenn du etwas Gutes machst, dann hast du es toll gemacht. Aber was machst du, wenn es nicht so wird, wie du es dir vorgestellt hast? Es ist natürlich auch im christlichen Glauben nicht so, dass dir alles auf dem Silbertablett serviert wird. Auch wir sollen uns engagieren, sollen das einbringen, was wir haben. Aber es ist nun mal auch nicht möglich, so wie der Baron Münchhausen es da versucht, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Das funktioniert einfach nicht. Unsere Kräfte sind begrenzt. Immer wieder stoßen wir in unserem Leben an Situationen, an Punkte, wo wir merken, wir schaffen das aus eigener Kraft hier nicht weiter. Unsere Kräfte sind begrenzt. Und deshalb ist es gut zu hören, dass Gott sagt, ich mache dich neu. Ich schenke dir ein neues Herz. Deinen neuen Geist. Gott ist ein Experte für Erneuerung. Er liebt es, Menschen zu erneuern. Das ist erstmal gute Nachricht. Das hat uns viel zu geben an Pfingsten, dass wir hören, Gott legt etwas Neues in uns hinein. Was jetzt vielleicht erstmal so ein kleiner Stoß vor den Kopf ist, ist die Motivation, warum Gott handelt. Also da steht ganz eindeutig im Text, warum Gott neu macht und warum er dieses neue Herz und diesen neuen Geist schenkt. Und da steht drin, ich tue es nicht um euretwillen. Aua! Das tut weh, oder? Also, Moment Gott, das geht jetzt nicht um mich? Wie ist das denn jetzt? Es geht nicht darum, was mir das bringt. Es geht nicht um meine Misere. Es geht nicht um mein Wohlbefinden. Es geht nicht darum, dass mein Leben irgendwie wieder besser wird. Es geht nicht darum. Ich bin doch dein geliebtes, einzigartiges Kind. Und jetzt das? Das ist jetzt etwas überspitzt gesagt. Dass es Gott gar nicht darum geht, kann man vielleicht auch nicht sagen. Aber es ist nicht die Motivation, warum Gott hier eingreift, sondern hier steht, ich tue es um meines heiligen Namens willen. Gott greift ein in diese Situation bei seinem Volk Israel um seines heiligen Namens willen. Und Gott greift ein in dein Leben, macht dein Leben neu um seines heiligen Namens willen. Warum tut er das? Warum ist das seine Motivation? Wenn man sich das im Alten Testament anschaut, dann sollte sein Volk Israel dafür stehen, wofür Gott steht. An dem, wie Israel lebt, was man bei Israel beobachten konnte, sollten Menschen zurückschließen, Mann, ist das ein cooler Gott, mit dem dieses Volk unterwegs ist. Mit diesem Gott kann man Herz zu Herz leben. Dieser Gott wünscht sich eine Herzensbeziehung zu seinem Volk. Möchte nah sein, möchte so mit seinem Volk sein. Und dieser Gott sorgt dafür, dass auch im Volk es möglich ist, Herz zu Herz miteinander zu leben, Herzensbeziehungen miteinander zu führen. Dieser Gott hatte Gebote geschenkt, ja nicht um ihnen irgendwie was aufzubürden und irgendwie zu sagen, lebt so und nicht anders und macht es einfach. Diese Gebote waren dafür gegeben, dass eine Beziehung möglich wurde untereinander, dass gelingende Beziehungen möglich wurden in diesem Volk. Und dieser Gott stand dafür, dass er an die Seite der Unterdrückten getreten ist. Dieser Gott war ein Gott, ist ein Gott, der sich an die Seite derer stellt, die ungerecht behandelt werden. Dieser Gott ist ein Gott, der für Menschen ist, der nicht dafür da ist, irgendwelche Machtsysteme zu festigen, wo Leute irgendwie Götter missbrauchen, um zu sagen, die stehen an meiner Seite und jetzt macht gefälligst, was ich euch zu sagen habe. Dieser Gott ist ein Gott, der für die Menschen ist, die in Not sind, die unterdrückt sind, die ungerecht behandelt werden. An die Seite derer tritt Gott und als Repräsentanten dieses Gottes sollte das Volk Israel auch an die Seite dieser Menschen treten. Und das Volk Gottes hat es nicht getan. Sie haben das mit Füßen getreten. Sie waren nicht Herz zu Herz mit Gott, sondern haben ihr Herz einfach irgendwelchen anderen Sicherheiten geschenkt. Sie waren nicht Herz zu Herz beieinander, sondern haben viel mehr an sich selber gedacht und das hatte dann letztlich zur Folge, dass sie auch die sozialen Verhältnisse mit Füßen getreten haben. Da war eine große soziale Ungerechtigkeit. Mitten im Volk Gottes, da waren die Armen, die Witwen und Waisen und keiner hat's gekümmert. Die Fremden und keinen hat's gekümmert. Jeder hat diese Menschen ausgenutzt. Hier sind wir zum Beispiel beim Propheten Amos in aller Ausführlichkeit. Und deshalb bekommt das Volk in dieser Härte diese Konsequenz jetzt zu spüren, von der wir da lesen. Oder sind sie in dieser Situation gelandet, von der ich eben berichtet habe. Und deshalb möchte Gott aber jetzt unbedingt einen Neuanfang schaffen, weil Gott sich das anders vorstellt. An seinem Volk damals und an seinem Volk heute soll deutlich werden, wie gut es ist für die Menschheit, wenn wir mit diesem Gott unterwegs sind. Und deshalb schenkt Gott ein neues Herz und einen neuen Geist, um deutlich zu machen, hey, es gibt diese Herzensbeziehung zu einem lebendigen Gott. Du kannst heute und hier mit ihm leben und es ist gut für dein Leben. Und es gibt gelingende Beziehungen, weil dieser Gott Ideen für dein Leben hat und dein Leben mit diesen Ideen prägen möchte, dass du in gelingenden Beziehungen unterwegs sein kannst. Und es gibt diesen Gott, der dein Herz bewegt zu den Armen, zu den Entrechteten, zu den Witwen, zu den Waisen, zu denen, um die sich keiner kümmert. Das möchte Gott durch sein Volk in dieser Welt repräsentieren. Und die Leute drumherum sollen sehen, hey, es ist gut, wie dieses Volk lebt, das diesen Gott hat. In Zacharja 8, Vers 23 wird die Idee Gottes beschrieben. So spricht der Herr der Heere, in jenen Tagen werden 10 Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. So soll das sein. Damals und heute, dass Leute sehen, wie du mit deinem Gott lebst, was es für Konsequenzen für dein Leben hat und sie kommen und halten dich an deinem Rockzipfel, Colin, und sagen, Colin, sag mir, wer dieser Gott ist. Ich will auch diesen Gott haben. Weil das scheint so cool zu sein, mit diesem Gott zu leben. Und ich möchte mit dir gehen, zeig mir, wer dieser Gott ist. Sorry für den kleinen Schreck am Sonntagmorgen. Ja. So hat Gott sich das vorgestellt. Und deshalb, das ist die Motivation, warum Gott uns ein neues Herz schenkt. In dem Text steht, er nimmt dieses Herz aus Stein heraus und legt ein Herz aus Fleisch in uns hinein. Und damit geht Gott in die Zentrale hinein. Tiefer kann Gott nicht eingreifen. Damals war noch viel stärker als heute das Herz das Zentrum einfach von allem. Von diesem Herzen gingen Haltungen, Einstellungen, Gedanken, Gefühle, Handlungen. Alles ging von diesem Herzen aus, die absolute Schaltzentrale des Menschen. Und hier sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz. Ein Herz 2.0. Über dieses Herz ist in Jeremia zum Beispiel gesagt, dass die Gebote Gottes in dieses Herz hineingeschrieben sind. Und nochmal kurz, warum hatte Gott diese Gebote gegeben? Gott hatte diese Gebote gegeben, damit Beziehungen gelingen können. Und wenn Gott diese Gebote in dieses Herz hineinlegt, dann ist es ein Herz, das ein Motor ist für unsere Beziehungen, was Beziehungen gelingen lässt. Deshalb legt Gott diese Gebote in das Herz hinein. Wir brauchen das, weil wenn sie auf Steintafeln stehen oder wir sie irgendwo lesen und dann versuchen, aus eigener Kraft irgendwie hier diese Gebote umzusetzen, dann merken wir immer wieder, wie wir scheitern. Das Volk Gottes war gescheitert und auch wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, wenn wir es lesen und versuchen, einfach aus eigener Kraft umzusetzen. Und deshalb legt Gott die Gebote in unsere Zentrale hinein, in das, wo alles von gesteuert wird. Und die ist jetzt geprägt davon, von dem, was Gott möchte, von Gottes Willen für Beziehung. Und das ist in anderen Worten im Grunde das, was wir in dem Hesekiel-Text lesen. Dieses Herz aus Stein, was ersetzt wird durch ein Herz aus Fleisch. Ein steinernes Herz ist auch bezogen auf Beziehung, ist ein hartes Herz, ein kaltes Herz. Ein Herz, das sich verschließt vor anderen und vor Gott. Und das möchte Gott ersetzen durch ein fleischernes Herz. Ein Herz, was empfindsam ist, was sensibel ist, was sensibel ist für Gott und für die Menschen um uns herum. Gott schenkt uns ein neues Herz und damit pflanzt er uns eine ganz neue Beziehungsfähigkeit ein. So gut, das brauchen wir, oder? Diese neue Beziehungsfähigkeit. Weil unter Beziehungen leiden wir am meisten, an Beziehungen freuen wir uns am meisten. Wir merken immer wieder, wie wir in Beziehungen scheitern. Ich leide daran, wenn ich merke in Gesprächen, mein Herz wird hart und härter und ich sage Dinge, die ich nicht sagen möchte und ich verschließe mich vor dem anderen. Und ich leide daran, wenn ich merke, jemand anders begegnet mir mit so einem harten Herzen, mit einem kalten Herzen. Wenn ich zurückdenke an Dinge, die ich mit Menschen erlebt habe, auch im Dienst. Denke ich an ein 13-jähriges Mädchen, was zu meiner Frau gekommen ist und sagte, ich bin beziehungsunfähig. Ein 13-jähriges Mädchen. Es geht so viel kaputt in Beziehungen. Da ist so viel Verletzung, so viel Verhärtung, so viel Rückzug. Es macht uns zu schaffen. Wir brauchen dieses neue Herz, was pulsiert für unseren Gott, für die Beziehung mit ihm, was pulsiert für ein gutes Miteinander und was pulsiert für Gerechtigkeit in dieser Welt, sich nicht gleichgültig abwendet von den Menschen um uns herum, sondern hinsieht zu den Menschen, sich bewegen lässt und dann in die Tat kommt auch, dass wir handeln. Dieses neue Herz kannst du haben. In Kombination mit einem neuen Geist. Und da geht es ja weiter mit der Beziehungsfähigkeit. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in Galater 5 über den Geist Gottes gesagt ist, dann steht da, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich will noch mal kurz widersprechen, es ist nicht nur Freude der Geist Gottes, sondern es ist all das. Und wenn ihr euch diese Liste anschaut, hey, das sind doch die absoluten Soft Skills für Beziehungen, ja? Das brauchen wir, um Beziehungen leben zu können. Das alles können wir so gut gebrauchen und wir kriegen das aus eigener Kraft so schwer hin und scheitern daran. Und der Heilige Geist, der fördert das in uns, der bringt das in uns hervor, der arbeitet konstant daran, dass diese Dinge in unserem Leben wachsen dürfen. Soft Skills für Beziehungen, die der Heilige Geist wirkt. Und er wirkt nicht nur Soft Skills in der Beziehung zwischenmenschlich, sondern auch in Bezug auf Gott. Ich möchte noch eine Stelle anführen, die etwas ganz Wunderbares deutlich macht, was der Heilige Geist tut. Römer 8. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das macht der Geist Gottes. Der erinnert unser Herz daran, dass wir Kinder Gottes sind. Wie schnell vergessen wir das? Wie schön das ist. Wie schnell vergessen wir das, dass wir keine Knechte mehr sind, dass wir nicht mehr nur noch dafür da sind, irgendwas auszuführen, was sich Gott irgendwie überlegt hat. Er erinnert uns daran, dass wir einen Papa haben im Himmel. Erinnert uns an diese intime Herzensbeziehung zu Gott. Und er versichert uns in unserem Herzen, dass wir zu ihm gehören und dass Gott uns bei sich haben möchte. Ich habe ein Bild gefunden, das auf etwas amüsante Art und Weise uns deutlich macht. Mama, habe ich 10 Minuten Zeit für Gott? Da klingelt es plötzlich mitten im Alltag an der Tür und Gott erinnert uns daran, dass er gerne Zeit mit uns verbringen möchte, dass er unser Papa ist, der gerne mit uns spielen möchte, der gerne eine gute Zeit mit uns haben möchte. Das macht der Heilige Geist. Er erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, mitten im Alltag. Und es ist richtig gut für uns. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ich möchte dich einladen, 2 Dinge in deinem Herzen zu bewegen. Vielleicht hast du heute Morgen zum ersten Mal gehört, dass du dieses neue Herz und diesen neuen Geist geschenkt bekommen kannst von Gott. Dass das ist, was Gott dir anbieten möchte. Da möchte ich dir einfach Mut machen, dieses Geschenk anzunehmen und zu sagen heute, ja Gott, ich möchte dieses neue Herz und diesen neuen Geist von dir haben. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Das kannst du tun jetzt gleich im Abendmahl und es auch dadurch ausdrücken, dass du gleich im Abendmahl hier nach vorne kommst und mit uns das Abendmahl feierst. Vielleicht ist es dir aber auch so, viele von uns hier werden dieses Geschenk schon vor langer Zeit ausgepackt haben. Und schon mit diesem neuen Geist und diesem neuen Herz herumlaufen. Aber vielleicht merkst auch du, wie ich das manchmal merke, es ist wie das Schlagen wie so 2 Herzen in deiner Brust. Und du merkst irgendwie, so ganz von alleine funktioniert das hier alles auch irgendwie nicht. Also in dem Text klingt es ja so, Herz raus, Herz rein, fertig. Aber so leicht ist es ja oft dann auch nicht in Beziehung. Und wir merken, trotzdem wir dieses neue Herz haben und trotzdem wir diesen neuen Geist haben, wird unser Herz manchmal trotzdem noch so hart? Verschließen wir uns trotzdem immer noch voreinander? Und dann möchte ich dir Mut machen, heute Morgen das Gott zu bekennen, dass du einfach sagst, ich merke, ich bin da hart geworden und ich leide daran. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mein Herz immer wieder weich machst. Dass du diese Soft Skills in meinem Herzen hervorbringst und dass das in mir wächst, was gut ist für Beziehungen, was gut ist in der Beziehung zu dir und was gut ist in der Beziehung untereinander. Dir Mut machen, diese 2 Dinge einfach zu bewegen. Entweder dieses Geschenk anzunehmen oder den Heiligen Geist zu bitten, dass er dein Herz neu weich macht und zu bekennen, was da hart ist in deinem Herzen ist. Ihr könnt das auch ganz konkret machen, nicht nur für euch. Ihr könnt es für euch machen, aber beim Abendmahl werden auch wieder Beter an der Seite stehen, links und rechts. Und ihr könnt zu diesen Leuten gehen und sagen, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Hilf mir dabei, dieses Geschenk auszupacken. Oder du gehst hin und sagst, ich merke, ich bin da hart geworden. Und ich möchte bekennen, dass ich hart geworden bin und bitte dich, dass du für mich betest, dass der Heilige Geist mich wieder neu weich macht. Wir feiern das Abendmahl, die Band kann schon nach vorne kommen. Wir feiern es, weil Jesus Christus für all das eingestanden ist und das ausgeräumt hat und das ausräumen möchte aus unserem Leben, was Beziehungen kaputt macht. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und er beschenkt uns neu mit einer ganz neuen Beziehungsfähigkeit. Es ist der Heilige Geist in uns, der in uns wirkt und das in uns hervorbringt. Und Gott sehnt sich jetzt nach der Begegnung mit dir. Du darfst gleich kommen. Er lädt dich ein, ganz persönlich zu kommen und mit ihm Zeit zu verbringen, bei ihm zu sein, dich neu bestärken zu lassen in deinem Glauben. Deshalb darfst du kommen, wenn du dich nach dieser Begegnung mit diesem Gott sehnst. Wir werden jetzt gleich eine Zeit des Lobpreises haben, wo die Band uns anleitet. Zunächst werden hier vorne in einem kleinen Kreis die Leute das Abendmahl gereicht bekommen, die nachher das Abendmahl an euch reichen. Und wenn die sich so auflösen und verteilen, dann dürft ihr durch die Mittelgänge nach vorne kommen und an den Seiten nach hinten gehen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, einfach Gott zu loben, Gott zu begegnen im Abendmahl. Danke, dass ihr uns mitnehmt in der Anbetung. Amen.